Herzlich willkommen zum Podometer-Podcast mit einer neuen Folge aus der Serie Landfunk. Wieder diesmal dabei ich, das ist Marco Litzenberg, und mein Kollege Carsten Reuß. Hallo Carsten.
Ja, hallo Marco.
Wir sitzen hier ganz Corona-konform mal wieder über mehrere Kilometer entfernt und haben uns trotzdem über den Wald Gedanken gemacht. Nach langer Zeit mal wieder. Wir haben ja lange nicht über den Wald gesprochen. Trotzdem ist was passiert. Carsten, woran lag es, dass wir uns so lange nicht gesehen haben? Am Winter oder an anderen Gründen?
Ja, auch an Corona, wenn man so will. Also die Gesprächspartner haben nicht immer Zeit oder stecken in Quarantäne oder ähnlichen Dingen. Also das hat sich alles ein wenig verzögert. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt, glaube ich, eine doch interessante und spannende Folge heute.
Das glaube ich auch. Wir haben aber, bevor wir mit dem eigentlichen Podcast starten, wir haben auch Post bekommen von einem Hörer. Carsten, du weißt, wer es ist.
Ja, Post von Gabriel von dem Busche von der Forstverwaltung Schloss Neuenhof aus Lüdenscheid. Der hat uns nach der letzten Folge geschrieben und da hatten wir ein langes Interview mit Hans-Georg von der Marwitz, dem Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldeigentümer. Ja, und wie gesagt, er hat uns geschrieben und ja auch ein bisschen Kritik angebracht.
Kritik sowohl am Podcast als auch an Hans-Georg von der Marwitz. Ich will mal kurz vorlesen, was er da geschrieben hat. War eine lange Mail, ich werde nicht alles vorlesen, aber ein paar Ausschnitte daraus. Er hat uns das auch gestattet, das zu tun. Er hat also die Folge mit Hans-Georg von der Marwitz gehört und war etwas erschrocken, schreibt er, dass der Präsident der AGDW offenbar die Hoffnung verloren hat und selber in Schockstarre ist, so schreibt Gabriel von dem Busche. Er sei 37 Jahre alt und habe pünktlich zur größten Waldkrise aller Zeiten 2000 Hektar Fichtenbetrieb von seinem Vater übernommen. Also die denkbar schlechteste Zeit. Aktuell, schreibt er weiter, sind wir auf dem Weg, 70% der Fichtenbestände abgängig zu sehen. 25% seiner Flächen seien schon reine Blößen. Klingt nicht gut, haben wir auch schon berichtet, Carsten, von Herrn Hagen Keller, einem Waldbesitzer hier aus der Region, der das ähnlich berichtet hat.
Und da gab es auch was Neues. Also der hat sich jetzt letztendlich von diesem, ja, Wald kann man es ja nicht mehr nennen, von der Brachfläche getrennt. Also es sollte seine Altersvorsorge sein und ich glaube, vielen Waldbesitzern geht es ähnlich oder sie tragen sich mit einem solchen Gedanken. Auch das wird nachher mal noch zur Sprache kommen.
Da gab es jetzt gleich noch ein verstecktes Update sozusagen über den Wald von Hagen Kelle. Vielleicht nochmal eine unserer vorhergehenden Folgen hören, am besten über seine Story. Er hat 40 Hektar verloren innerhalb dieser Waldkrise, die gerade herrscht. Aber weiter zur Mail von Gabriel von dem Busche. Er schreibt, er hat zusätzlich zu dem Wald noch das Schicksal, schreibt er in Anführungszeichen, vom Wald ein Wasserschloss aus dem 14. Jahrhundert erhalten zu müssen. Die Sanierungen fallen nun aber dem Fichtenpreis bei einem Fichtenpreis von unter 30 Euro pro Festmeter, nehme ich an, flach. Auch das eine traurige Lage, schreibt er. Wo ist also meine Zukunftsperspektive für den Wald, fragt er. Mit welchen Strategien muss ich mich rüsten, um in Zukunft noch meinen Angestellten zu halten, unserem Zubi beispielsweise zu vermitteln, dass er in einer zukunftsfähigen Branche arbeitet. Daher sollten auch positive, hoffnungsfrohe Zukunftsideen und Töne einen Platz im Podcast finden, schreibt er und damit richtet er sich direkt an uns. Welche Chancen es gibt, beziehungsweise welche Perspektiven erarbeitet werden müssen, wenn eben der Holzverkauf nur noch ein geringfügiger Teil des Geschäftsmodells werden wird. Mut und Zuversicht müssen irgendwie geweckt werden. Vielen Dank, Herr Gabriel von dem Busche, für die Mail. Sehr spannend, auch mal über die Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt hinaus. Hier ist nun mal unser Standort, deshalb berichten wir hauptsächlich aus Sachsen-Anhalt, Carsten. Aber wir haben ein passendes Thema gefunden, das Herrn von dem Busche sicher interessieren wird, oder?
Ja, genau. Also ein wenig Zuversicht verbreiten, kann man das so nennen. Also genau deswegen habe ich mit jemandem gesprochen, der zumindest Ideen entwickelt, wie es vielleicht anders laufen kann, wie Perspektiven für Waldbesitzer sich ergeben können. Ob das alles so funktioniert, da werden wir ihn nachher selber hören. Ich fände es ganz interessant. Ja.
Du hast mit Uwe Daum gesprochen, ne?
Und das Gespräch. Genau, Uwe Daum. Wir haben das vorher aufgezeichnet, also er wohnt in Mansfeld, ich bin mal hingefahren und er ist Vorstandsvorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz und in der haben sich Harzer Waldbesitzer zusammengetan. Ja. Und er leitet das Ganze also und entwickelt dort im Rahmen dieser Forstbetriebsgemeinschaft Ideen, neue Ideen, wie man Dinge vermarkten kann, wie man das Holz besser vermarkten kann, wie vielleicht auch ein Zukunftswald aussehen könnte, wie letztendlich Perspektiven aussehen könnten für Waldbesitzer.
Nun, das Gespräch haben wir, wie gesagt, aufgezeichnet. Danke dir dafür, Carsten. Und beim Fernsehen würde man sagen, Mats ab.
Was uns immer am Anfang gleich interessiert, so in diesen Zeiten, wie geht's Ihrem Wald und Ihnen natürlich dann auch?
Also meinem Wald persönlich geht's noch relativ gut. Ich hatte nicht so sehr viel Fichtenbestände, aber die ganzen alten Bestände sind abgestorben, auch bei mir. Die mittleren Jahrgänge halten sich noch und bin ich auch guter Hoffnung, dass das noch so bleibt, weil drunter kommt schon die nächste Generation, allerdings keine Fichte, alles Laubholz. Ist von alleine gekommen, habe ich sehr viel Glück gehabt. Ja, und ansonsten muss ich sagen, bin ich mit meinem Wald sehr zufrieden, so wie es sich momentan entwickelt.
Im Rahmen des Umfeldes sozusagen?
Ja, so wie es momentan anderen Waldbesitzern geht, muss ich sagen, geht es mir noch relativ gut.
Sie sind Vorsitzender der FBG Ostharz, der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz. Vielleicht können Sie es kurz mal vorstellen. Ich hatte ja schon erwähnt, es sind 34 Mitglieder. Wie hat man sich zusammengefunden und unter welcher Prämisse vielleicht?
Die FBG Ostharz hat sich 2014 gegründet, haben dann 2015 auch gleich unser erstes Tochterunternehmen gegründet, die Dienstleistungs-UG. Unser Förster sind drin angestellt. Als nächstes haben wir dann im Jahr 2018 die Bürgerwaldgenossenschaft gegründet. Die Genossenschaft dient dazu, Waldbesitzer, die mit ihrem Wald nichts mehr anfangen können, zu alt sind, zu weit weg wohnen, überhaupt kein Interesse mehr am Wald haben, die Möglichkeit zu bieten, die Fläche in die Genossenschaft einzubringen. Und die Genossenschaft bewirtschaftet dann die Fläche und sie sind von sämtlichen Abgaben von ihrem Wald befreit, übernimmt alles die Genossenschaft und von der jährlichen Gewinnausschüttung sind sie dann eben dran beteiligt. Mhm. Weiterhin hat die Bürgerwaldgenossenschaft die Aufgabe, Flächen zu erwerben, wo die Erbfolge jetzt nicht mehr fortgeführt wurde, wo also, ich sag mal, im Grundbuch Leichen stehen, ja, die Eigentümer leben nicht mehr. Diese Flächen, die wollen wir auch in uns aufnehmen, dass die wieder bewirtschaftet werden und nicht der Ursprung sind von Kalamitäten. Also wenn es da Käfer drin ist und keiner kümmert sich drum, dann ist das für Nachbarn sehr unangenehm. Das ist die Aufgabe der Bürgerwaldgenossenschaft. Natürlich ist es so eingestellt, dass sie gewinnbringend arbeitet. In der Bürgerwaldgenossenschaft sind wir ca. 18 Mann. Waldbesitzer und Nicht-Waldbesitzer haben sich alle finanziell erstmal beteiligt. Und unsere nächste Sache, die wir angehen wollen, ist die stoffliche und energetische Verwertung des Holzes. Das ist die Aufgabe, die wir uns jetzt gestellt haben.
Jetzt kommen wir schon fast zum nächsten Punkt, sage ich jetzt mal. Ich habe nämlich Uwe Daum deswegen auch getroffen heute, weil es hat mir gefallen, was er gesagt hatte mal. Auch wir hier im Podcast reden ja sehr viel über Schäden im Wald, über Borkenkäferschäden, Trockenschäden und so weiter. Und wie schlimm alles ist, das ist es natürlich auch. Aber Uwe Daum sagte denn mir mal, ja eigentlich, was will man immer nur jammern? Jammern hilft nicht, man muss was tun und vielleicht auch was ändern. Und darüber wollen wir ja auch ein bisschen sprechen. So viel Wehklagen, das ist so Ihr Ding nicht scheinbar.
Nein, überhaupt nicht. Als DDR-Bürger hat man gelernt zu analysieren, wenn etwas nicht gut läuft, warum es so schlecht läuft. Und wir hatten eigentlich schon bei der Gründung der FBG so eine Analyse gemacht. Warum geht es uns jetzt so schlecht? Warum tun wir kein Geld verdienen? Was sind die Ursachen dafür? Die Ursache dafür ist erstmal ganz klar, die Sägewerker geben uns nicht das Geld, was wir benötigen, um unseren Wald zu erhalten, um den Wald ordentlich bewirtschaften zu können. Und das ist ein Manko, was eigentlich die ganzen Jahre vernachlässigt wurde. Die Waldbesitzer wurden immer in Sicherheit gewogen. Sie wären in Abrahams Schoß. Hat ja auch viele Jahre wunderbar geklappt.
Wie jetzt vielleicht noch mal ein bisschen erläutern? Mit Fördermitteln oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, die Geschäfte sind gut gelaufen. Man hat gutes Geld verdient. Fördermittel ist auch richtig. Gab es auch ausreichend. Je nachdem, zu was man sie gebraucht hat. Aber in solchen Zeiten wie jetzt funktioniert das ja alles nicht mehr. Und wir sind der Meinung, der Waldbesitz muss unbedingt in der Wertschöpfungskette aktiv mitarbeiten. Der Waldbesitz wird in Zukunft nicht mehr alleine davon leben können, dass er sein Holz verkauft. Ein Beispiel, man kann Holz vergasen. Ja, es läuft dann über ein BRKW, wird Strom und Wärme erzeugt, ist aber politisch nicht gewollt. Man soll Holz nur verbrennen, um Wärme zu erzeugen. Ist rein unlogisch, dann kann ich schließlich auch Strom erzeugen. Und wenn ich noch besser bin, kann ich eigentlich auch hinten dran noch Wasserstoff erzeugen. Sodass das also sehr interessant wird, auch für die Energiewende und für den Waldbesitz.
Das heißt jetzt, der Waldbesitzer mitwirken beim Geldverdienen oder nachhaltiger Geldverdienen, heißt jetzt, die Waldbesitzer übernehmen Aufgaben, die sonst Großhändler, andere übernommen haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, der Waldbesitzer selbst aktiv werden in Firmen, die er selbst gründet, wo er umweltfreundlich Energie erzeugt, umweltfreundlich Wärme erzeugt oder auch andere Dinge noch.
Das ist so der Kernpunkt sozusagen?
Das ist der Kernpunkt.
Also möglichst selbst was machen und auch die Wertschöpfungsketten sozusagen behalten.
Ja, ist richtig. Es gibt ja ein Cluster Forst und Holz. Das funktioniert aber nicht richtig. Wenn das funktionieren würde, würde es uns ja nicht so schlecht gehen. Wir sind dabei, für jedes Gebiet, was wir uns jetzt erarbeiten, ein eigenes Cluster aufzubauen. Das sind nicht unbedingt immer Mitstreiter, die in der Forst zu tun haben. Das können Kommunen sein, das können Bauplaner sein, das können Architekten sein. Ja, das bezeichnet man auch als Cluster, wenn das eine Gruppe ist, die dann auch zusammenarbeitet und ein gemeinsames Ziel verfolgt. Gemeinsames wirtschaftliches Ziel verfolgt, was eben auch umweltpolitisch großes Gewicht hat.
Also zum Beispiel so eine Energieerzeugung.
So eine Energieerzeugung zum Beispiel, ja.
Also ich sage jetzt mal so mit meinen Worten, die Idee ist, möglichst viel selbst machen als Waldbesitzer oder selbst anschieben vielleicht. Also Holzproduktion, Vermarktung, Energieerzeugung bis hin zur Möbelherstellung oder so. Soweit soll es wahrscheinlich nicht gehen.
Möbelherstellung eher nicht. Ich denke da eher an Hausbau. Der Hausbau ist momentan nicht so sehr lukrativ, weil die anderen Häuser immer noch kostengünstiger gebaut werden können. Aber der Rohstoff Holz, wenn ich ein Holzhaus habe und das Holzhaus hat ein gewisses Alter und ich muss das Haus irgendwann mal abreißen, kann ich dieses Holz weiterhin verwerten, entweder energetisch oder weiterhin stofflich. Weil ich bei den normalen Häusern, wenn ich abreise, überhaupt nichts weiter verwerten kann. Eventuell die alten Mauern, dass ich die zerkleinere. Das kostet sehr viel Geld. Beim Holzhaus ist es alles ganz anders. Man möchte ja klimaneutral werden. Und da müsste dieser Holzbau finanziell unterstützt werden. So wie sie es bei Elektroautos machen. Bei Elektroautos wird ein Preis, sage ich mal, 4.000 € ausgelost. Wer ein Elektroauto kauft, spart 4.000 € vom Einkaufspreis. Warum macht man das nicht auch, wenn man das ernsthaft will, beim Holzbau? Jedes Kilo Holz, was verbaut wird, wird mit 2 € gefördert. Das würde die Häuser schon mal lukrativ günstig machen. Es gibt 2 Städte in Deutschland, die machen das schon. München und Hamburg. Die wollen sich einen grünen Touch verschaffen und zahlen jeden, der ein Holzhaus baut, 2 € fürs Kilo Holz, was verbaut wurde. Die Kommunen müssen Vorreiter sein im Holzbau. Die müssen ihre Schulen, Kindergärten, ihre öffentlichen Gebäude, Verwaltungsgebäude, auch bei Sanierungen, wenn umgebaut wird, sollten die mehr Wert auf Holz legen. Und wenn dann so ein Anreiz vorhanden wäre, dann wäre das schon mal die richtige Richtung.
Sie sprachen ja von Clusterbildung, die Sie anstreben. Also hier, ich gucke mal auf diese Grafik, die ich ja noch vor mir liegen habe. Energieerzeugung, dann Sägewerk.
Bei den beiden Sachen sind wir am Arbeiten.
Ja.
Das gibt es schon. Mhm. Das muss ich unbedingt machen.
Also ich sehe praktisch eine Grafik. In der Mitte ist die Forstbetriebsgesellschaft Ostharz und drumherum sind, ich nenne es jetzt mal, Tochterunternehmen oder Initiativen gruppiert, die dann sozusagen genau diese Funktionen wahrnehmen. Sie nennen es ja Cluster. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie fahren jetzt ständig rum zu Bürgermeistern und suchen Mitstreiter. Und zweite Frage vielleicht, wie ist so die Resonanz darauf, auf diese Idee? Das ist ja eine Idee. Wie weit ist es vielleicht schon umgesetzt? Vielleicht kann man da noch ein paar Worte sagen.
Also es ist wirklich mit sehr viel Aufwand verbunden. Ich habe schon in den letzten 2 Jahren sehr viele Gespräche geführt mit Architekten, mit Bauplanern, mit Bürgermeistern. Man muss natürlich sagen, Bürgermeister, die stehen nicht so im Stoff drin. Und sie können ja auch nicht allein entscheiden. Und ehe so eine Kommune sich bereit erklärt, einen neuen Schritt zu gehen, eine neue Richtung einzuschlagen, die auch für sie von Vorteil sein sollte und wird, das dauert sehr, sehr lang. Und für mich zum Teil zu lang, weil da bin ich schon wieder sehr viel weiter. Wenn die ja sagen, war es das schon wieder.
Aber Sie möchten schon die Kommunen auch im Boot haben, weil theoretisch könnten das ja die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft alle selber machen.
Oder allein starten.
Wir könnten das alles alleine machen, aber ich möchte die Kommunen unbedingt mit im Boot haben, weil es den Kommunen ja waldmäßig überhaupt nicht gut geht. Und man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Das, was wir vorhaben, davon könnten die Kommunen nur Vorteile ziehen.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass das so umgesetzt werden kann?
Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich habe mit anderen Zusammenschlüssen in Deutschland die Rede, die ähnliche Schritte gegangen sind. Im Schnitt dauert ein Unternehmen aufzubauen bis zu 5 Jahre. Uns gibt es seit 14, wir haben bis jetzt 2 aufgebaut. Die nächsten 2 sollen, wenn alles gut geht, dieses Jahr noch kommen. Und die anderen 3 Unternehmungen, da gehen noch maximal 3-4 Jahre ins Land.
Müssen Sie ganz kurz mal erläutern, was ist schon da? Was wird jetzt bald kommen?
Was jetzt bald kommen soll, das ist
was
die...
Was schon da ist vielleicht erstmal?
Was da ist, ist die Dienstleistungsgesellschaft und die Bürgerwaldgenossenschaft. Die FBG ist ja der Ursprung von allem. Mhm. Und was dieses Jahr noch unbedingt kommen wird und soll, das ist diese energetische Schiene. Die werden wir dieses Jahr noch aufbauen. Also die wird auch gegründet werden, sage ich mal.
Mit Holzenergie erzeugen?
Mit Holzenergie erzeugen, Strom, Wärme, Kälte. Wir bauen unsere eigene Wertschöpfung in der Region auf und möchten aber so viel wie möglich Waldbesitzer mitnehmen. Und vor allem, wie schon erwähnt, auch die Kommunen. Die Forstbetriebsgemeinschaften, die werden ja immer unterschätzt. Man denkt immer, die sind nur dafür da, dass kleine Waldbesitzer da reingehen und dass sie dann gefördert werden, damit die sich über Wasser halten können. Forstbetriebsgemeinschaften, wenn es richtig gemacht wird und wenn es richtig angegangen wird, können sehr viel mehr.
Wenn ich hier so die Ideen mir anschaue, Sägewerk, Energieerzeugung, solche Sachen. Das funktioniert ja nur, wenn der Wald auch wächst. Also es muss Wald da sein, um so diese Vermarktungsstrategien und die Vermarktungsideen in die Realität umzusetzen. Da haben Sie sich jetzt auch hervorgetan mit diesem Wiederbewaldungskonzept. Meines Wissens war es das erste echte Konzept, was es in Sachsen-Anhalt gab für diesen Bereich. Ja. Gab einige Reaktionen drauf. Vielleicht kann man kurz mal drauf eingehen. Also ein Konzept zur Wiederbewaldung des Harzes in den nächsten Jahren. 10 Jahre war, glaube ich, da drin genannt, mindestens. Ist also schon eine richtige Aufgabe.
Wir haben mindestens noch 10 Jahre mit der Aufforstung zu tun, das ist richtig. Und auch hier sind viele Waldbesitzer total überfordert. Vor allem geht es dem mittleren Privatwald sehr schlecht, wer mehr als 50 Hektar aufzuforsten hat, weil das Geld ist einfach nicht mehr da. Weil man muss ja in Vorkasse gehen, man trägt voll das Risiko als Waldbesitzer und deswegen hatten wir dieses Konzept erstellt. Es gibt ja so 3 Möglichkeiten, die man nutzen kann und die 3. Möglichkeit, die wollen wir eigentlich favorisieren, dass hier das Land in die Bredouille springt und dem Waldbesitz das Risiko wegnimmt.
Weil es sonst gar keinen neuen Wald geben wird vielleicht. Weil eigentlich könnte man sagen, es ist unternehmerisches Risiko.
Es ist ein zu großes unternehmerisches Risiko. Wenn ich jetzt Fördermittel beantrage, dann kriege ich auch vorgeschrieben, welche Baumarten ich zu pflanzen habe. Die Förderrichtlinie ist noch nicht auf den aktuellen Stand umgearbeitet worden, dass man also jetzt Baumarten nehmen kann, die wirklich den Bedingungen gerecht werden, die momentan auf der Fläche herrschen. Man muss genau analysieren, was habe ich für eine Bodenbeschaffenheit, wie ist mein Wasserhaushalt auf der Fläche, was habe ich für Niederschläge. Es gibt zwar im Internet einen Zugriff, wo ich nachschauen kann, wo mir empfohlen wird von der forstwirtschaftlichen Versuchsanstalt, welche Baumarten ich wo pflanzen kann, aber ich habe mal bei mir geguckt nach meinen Flächen. Da war die Hälfte von meinen Flächen, wo ich Wald habe, da gab es überhaupt keine Angaben. Da steht noch gar nichts fest, was ich da anpflanzen kann. Also da muss ich wieder selbst entscheiden. So, und wenn ich auf so einer Fläche noch eine Förderung erstellen will und man sagt mir, dann pflanze da Eichen hin, ja, da weiß ich ganz genau, die Eichen werden da wahrscheinlich nichts werden, weil es wirklich sehr trocken ist.
Das Land soll in die Bredouille springen, heißt Organisation. Ne? Also sprich Koordinierung, Organisation, dass das mehr oder weniger zentral gehandhabt wird. So, das, wenn ich das richtig verstanden
richtig, habe. Richtig, richtig. Das Land soll eigentlich die Aufgabe übernehmen der Pflanzenbeschaffung, weil momentan ist es so, der Landesforstbetrieb als größter Waldbesitzer kauft natürlich auch die größte Menge an Pflanzen ein. Und je kleiner die Waldbesitzer werden, umso weniger kriegen sie ab. Und wenn man jetzt so einen Pool schafft, dass das Land dafür eine Institution schafft und das alles komplett in die Hand nimmt, dann sieht das wieder ganz anders aus. Ja, dann sind die Chancen gerechter verteilt. Und wenn das Land der Meinung ist, man muss heimische Baumarten unbedingt anpflanzen und die kommen dann eben doch nicht, wo wir gesagt hätten, ich würde da lieber was anderes hinpflanzen, dann hat das Land auch die Konsequenzen zu tragen und muss dann nachforsten und nicht der Waldbesitz.
Wie war so die Resonanz bisher auf dieses Wiederbewaldungskonzept?
War wirklich positiv gewesen. Ich hoffe, dass die Politik mitspielt. Also wenn es mit dem nicht so wäre, wäre ich bitter enttäuscht. Weil hier kann die Politik endlich mal wirklich helfen. Richtig helfen, auf dem richtigen Weg.
Ich möchte noch mal einen Punkt erwähnen. Hier gibt es auch im Harz, beziehungsweise im Landkreis Harz, eine Art Institution oder Initiative, wie man es nennen will, nennt sich Krisenstabwald. Also man hat jetzt von behördlicher Seite auch, also speziell vom Landrat des Harzkreises, der hat das so ein bisschen ins Leben gerufen, einen Stab gegründet, Krisenstab. Mir fällt das jetzt spontan dazu ein, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Das ist immer so ein beliebtes Motto und man disqualifiziert dann natürlich sofort das alles. Ich glaube, so ist es jetzt nicht gedacht. Sie sind selbst Mitglied auch in diesem Krisenstab. A, was macht man da? B, was ist das Ziel?
Wir wollen in diesem Krisenstab neue Wege gehen. Wir wollen eigentlich neue Wege auftun, was wir alles für den Wald machen können. Die bisherigen Bemühungen, sage ich mal, waren ja nicht alle so gewinnbringend. Und jetzt soll unter Fachleuten, wie wir da so sitzen, also es sind ja Landesforstbetrieb, Landeszentrum Wald, der Waldbesitzerverband, wir als FBG, die Kommune ist vertreten. Also
ja, es geht auch um vielerlei Interessen, sage ich jetzt mal. Also es geht um Waldbrandgefahr auch und Wiederaufforstung und solche Dinge. Wie kann man die Schäden begrenzen?
Richtig, darüber macht man sich Gedanken. Und im Krisenstab wurde dann nochmal Arbeitsgruppen gebildet. Die eine Arbeitsgruppe befasst sich mit der Wertschöpfung, da bin ich dann mit dabei. Wie kann man die Wertschöpfung verbessern, sodass der Waldbesitzer also Geld verdienen kann? Dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die befasst sich mit dem Tourismus. Wie kann man da noch Geld generieren für den Waldbesitz? Ja, weil es ist ja alles kostenfrei, wenn die Leute in den Wald gehen und sich erholen.
Also es gibt verschiedene Arbeitsgruppen. Ja. Thema Tourismus, man kann ja schlecht Eintrittsgelder generieren sozusagen.
Beim Tourismus ist angedacht, dass man Baumpatenschaften und auch Aktien kaufen kann. Man kauft Aktien auf dem Wald, die dann dem Wald zugutekommen, zur Aufforstung.
Also letztendlich die Tourismuswirtschaft in irgendeiner Form damit einbinden.
Genau.
Die profitieren ja auch davon.
Ja, die Menschen, die im Wald kommen, die wollen sich ja erholen. Und die erholen sich nur dann in einem Wald, wenn der Wald auch in Ordnung ist.
Was würde am Ende rauskommen, im Idealfall, in diesem Arbeitskreis?
In diesem Arbeitskreis, im Idealfall ein Konzept, das für den gesamten Harz Gültigkeit hat. Also nicht nur für den Landkreis Harz, sondern auch für Mansfeld, Südharz, Nordhausen und für Niedersachsen.
Ein bekannter Forstmann von mir hat mir gesagt, er findet schon mal gut, dass das ein Zeichen wäre, dass das Problem in der Politik so ein bisschen ankommt, auch in der regionalen Politik. Schätzen Sie es auch so ein, so ein Arbeitskreis, dass es sozusagen ein Zeichen ist, dass man sich doch intensiver mit den Dingen beschäftigt, als noch vor vielleicht 1-2 Jahren?
Im Landkreis Harz auf jeden Fall. Die anderen Landkreise kann ich das nicht so bestätigen.
Ja, ich hatte angefangen das Gespräch mit dem Zustand des Waldes. Wie geht's Ihrem Wald? Was meinen Sie, wie wird es Ihrem Wald in einigen Jahren gehen, in 10 Jahren gehen vielleicht? Wie zuversichtlich blicken Sie nach vorn oder eher weniger? Wo geht die Reise hin? Was meinen Sie?
Ich gehe davon aus, dass wir bei unseren Unternehmungen, die wir anpacken, absolute neue Wege gehen werden, die es so noch nicht gibt, die aber für uns zum Vorteil sein werden. Wir tauschen uns ja auch mit anderen Zusammenschlüssen deutschlandweit aus. Wir geben auch Input weiter und erhalten Input, dass wir unsere Idee, dadurch, dass wir uns eben auch austauschen, auch deutschlandweit verbreiten. Dass also auch andere davon partizipieren und ebenfalls das Beste für sich raussuchen können. In der Region, denke ich mal, werden wir nach vorne gehen. Allerdings muss der Waldbesitz umdenken. Es geht nicht mehr so weiter wie bisher. Was wir brauchen, das sind absolut neue Strukturen. Die alten Strukturen, die funktionieren nicht mehr. Zum Teil funktionieren sie noch, wo die Geschäfte einigermaßen gut laufen. Aber wir brauchen wirklich komplett neue Strukturen. Wir müssen uns komplett neu aufstellen. Wir müssen richtig umdenken.
Ja, Carsten, das war durchaus spannend, was der Uwe Daum uns da erzählt hat. Die Ideen, naja, kann man so und so finden, aber zumindest sind es erstmal Ideen, die er da entwickelt und die dann hoffentlich auch von Erfolg gekrönt sind, oder?
Ja, die sind also da doch am Arbeiten und wollen das voranbringen. Also es sind nicht nur leere Worte, die da wahrscheinlich fallen. Ich habe ihn ja kennengelernt schon einige Male. Also die Tatkraft ist da, muss man gucken, was sich da umsetzen lassen kann, ob das was wird alles. Genau. Wir werden das verfolgen, würde ich sagen.
Genau, in den vergangenen Wochen ist ja auch politisch einiges rund um den Wald geschehen, glaube ich, oder?
Ja, und zwar in Sachsen-Anhalt, da gibt es ja die, also wir haben ja hier in Sachsen-Anhalt eine grüne Umweltministerin und die hat also eine Regierungserklärung im Landtag zum Thema Wald abgegeben.
Ja, das war ganz interessant, ging auch sehr lang, aber darüber wollen wir uns gar nicht auslassen. Ist ja umstritten, diese Regierungserklärung. Natürlich, besonders bei den Waldbesitzern, da geht es um darum, dass Sachsen-Anhalt 10% seiner Waldflächen in Naturwald, also in nicht mehr bewirtschafteten Wald, umwandeln möchte. Das kann man gut finden, muss man nicht. Gibt es ja tatsächlich auch schon Studien, die sagen, dass nicht bewirtschafteter Wald nicht so ökologisch ist wie bewirtschafteter Wald. Vielleicht ist das mal noch ein Thema für die nächsten Podcast-Folgen. Aber es gab noch einen zweiten politischen Akt. Im Bund wurde der Waldzustandsbericht 2020 herausgegeben mit ziemlich düsteren Zahlen. Da wird ja vor allen Dingen die Kronenverlichtung unter anderem immer als Index für die Waldschäden genannt. Und da heißt es unter anderem, ich zitiere mal wieder, noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1984 war der Anteil der Bäume mit Kronenverlichtung so hoch wie 2020.
Ja, der Zustand, der wird ja für Baumarten, verschiedene Baumarten getrennt erhoben. Und ja, ein Beispiel mal die Buche. Da ist der Anteil der deutlichen, so wie es heißt, Kronenverlichtungen von 47% auf 55% gestiegen. Also durchaus bemerkenswert in negativer Hinsicht. Rund 285.000 Hektar Wald müssen nach Schätzungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums wieder bewaldet werden, also aufgeforstet werden.
Insgesamt ist die Kronenverlichtung von 25, glaube ich, auf über 26% gestiegen, über alle Baumarten hinweg. Auch eine spannende Zahl. Aber wir waren bei der Aufforstung und dafür muss natürlich erstmal, müssen die Pflanzen natürlich gekauft werden, aber erstmal muss natürlich der Boden gesund sein, indem man die Pflanzen dann einpflanzt. Und das ist der Boden leider nicht. Ich habe dazu mit Klaus von Wilpert gesprochen, der ist Forstwissenschaftler an der Uni Freiburg, Privatdozent mit der Spezialität Waldbodenschutz, und mit Frank Liemand, dem Sprecher der Interessengemeinschaft Waldbodenschutz. Ein Dreier-Interview, auch das haben wir vorher aufgezeichnet. Und auch jetzt würde ich mal wieder sagen, Mats ab zum Thema Waldbodenschutz. Herr von Wilpert, die erste Frage gleich an Sie. Wir haben vor kurzem ja den Waldzustandsbericht der Bundesregierung vorgestellt bekommen von Frau Klöckner und da war natürlich viel tatsächlich auch vom Wald obenrum die Rede. Die Kronenverlichtung war da ein Thema und allgemein der Waldzustand. Da Sie sich besonders um den Waldboden kümmern, kommt Ihnen der Waldboden da ein bisschen zu kurz in all den Betrachtungen? Ist der Waldboden ein Stiefkind?
Ja, das ist geworden. Und das hat in meinen Augen so etwas umweltpolitische Gründe. Man meinte, dass die vom Boden ausgehenden Waldschäden in den 80er Jahren aufgetreten waren und dass das Schnee von gestern sei. Und dabei wird übersehen, dass im Waldboden durch Bodenversauerung die Wirkung früherer Säureeinträge nach wie vor aktiv sind und die Waldböden beeinträchtigen.
Wie kann man denn den Waldboden schützen? Das ist ja eine Riesenfläche in Deutschland, sagt man ja, knapp ein Drittel der Bundesfläche, zumindest in Sachsen-Anhalt ist das so, wo wir hier sitzen, ein Drittel der Fläche sind Wald. Wie kann man den Waldboden denn da verbessern? Das ist ja eine Riesenfläche.
Das ist eine Riesenfläche, aber ich habe es schon gesagt, das Hauptproblem des Waldbodens ist seine Versauerung, die durch Säureeinträge, durch Stickstoffeinträge entstanden ist. Und das hat auf über 30% der bundesweiten Waldfläche zu einem Versauerungszustand geführt und zu einer Nivellierung der Waldböden in diesem sauren Zustand, der nicht für Wälder und für differenzierte Wälder, auch nicht für anspruchsvolle Baumarten wie Laubbaumarten zuträglich ist.
Herr Liemann, vielleicht an Sie die Frage. Sie sind ja von der IG Waldbodenschutz. Sie haben das praktisch im Namen. Sie sind Sprecher dieser Interessengemeinschaft. Wie kann man denn den Waldboden schützen? Sie haben sich das als Gemeinschaft ja auf die Fahnen geschrieben. Welche Maßnahmen könnte man da ergreifen?
Genau so ist es. Und ein Grund, warum wir uns eben als IG Waldbodenschutz als Zusammenschluss von Experten aus dem Bereich Forst, aus der Praxis, von eben wissenschaftlichen Experten bis hin zu Forstdienstleistern zusammengeschlossen haben, ist eben der Grund, dass wir sagen, das Thema Waldbodenschutz wird völlig vernachlässigt. Sie haben es ja gerade in Ihrem ersten Frage angesprochen. Es findet im Waldzustandsbericht nicht statt. Es findet wenig statt in allgemeinen Diskussionen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Waldboden geschützt wird als Teil des Gesamten, wenn man Wälder wieder verbessern will. Dementsprechend muss man sich dem anwenden. Und ja, der Schutz ist möglich, vor allem eben durch sogenannte Kompensationskalkungen, wie sie ja schon in der Phase nach dem ersten Waldsterben stattgefunden haben, vielfach flächendeckend deutschlandweit unternommen wurden, als vielfach hoheitliche Aufgabe angesehen und da eben dazu geführt haben, dass wir diese positiven Effekte noch heute spüren. Leider sind eben hier die Maßnahmen immer mehr rückgängig und deswegen engagieren wir uns so stark, um das wieder in den Vordergrund zu bringen.
Waldbodenkalkung ist ein teures Unterfangen. Und wenn Sie haben das wissenschaftlich auch, glaube ich, untersucht, Herr von Wilpert, da wird also mit Hubschraubern wird über Wälder geflogen und der Boden gekalkt, um den Versauerungsgrad zu verbessern. Wie viel Geld bräuchte man deutschlandweit, um das wieder gerade zu rücken?
Ja, wir haben in einer intensiven bundesweiten Studie untersucht, auf welchen Standorten ein signifikantes Defizit an Calcium, Magnesium, Kalium besteht durch den Austrag dieser Nährstoffe mit dem Bodenwasser. Und wenn diese Bilanz Eintrag gegenüber Austrag negativ ist, dann muss über eine solche technische Maßnahme eingegriffen werden. Und das ist auf 1,8 Millionen Hektar Fläche des Bundeswaldes notwendig. Und das würde einen jährlichen Bedarf für Kalkungen von 124.000 Hektar etwa betragen pro Jahr, was über den Daumen gepeilt einen Kostenbedarf von 38 bis 40 Millionen Euro pro Jahr bedeutet.
Das ist eine Menge Geld, 38 bis 40 Millionen. Die Waldbesitzer aller Besitzarten haben in diesem Jahr und auch in den vorangegangenen 2 Jahren massive Probleme gehabt, überhaupt Erträge aus dem Wald zu holen. Der Holzpreis ist zusammengebrochen, die Schäden sind so massiv, dass extrem viel Schadholz da ist. Wie kann denn ein Waldbesitzer, der jetzt praktisch kaum finanzielle Mittel hat, wie kann der das leisten? Herr Liemann, gibt es da Fördermittel für, Sie machen sich ja wahrscheinlich dafür stark, dass es da mehr Geld für gibt.
Absolut richtig. Ich möchte bloß an der Stelle eins nochmal bemerken. Wenn wir über 38 bis 40 Millionen sprechen und dagegen den sogenannten Klöckner-Fonds von 500 Millionen aufrechnen, dann ist es noch nicht mal ein Zehntel. Und wozu ist der Fonds im Moment da? Vor allem, um Schäden zu beseitigen, die man sich hätte im wahrsten Sinne sparen können, hätte man in den Wald investiert. Zur Förderung, ganz klar, wird auch gemacht in vielen Bundesländern. Es funktioniert immer dort am besten, wo die Förderquote 100% ist. Das heißt, der gesamte Aufwand, der nötig ist seitens der Waldbesitzer, um so eine Fördermaßnahme anzugehen und dann auch umzusetzen, dass das alles gezahlt wird. Und dort investieren auch im wahrsten Sinne des Wortes die Waldbesitzer natürlich am meisten und machen sich stark dafür, dementsprechend hier solche Maßnahmen durchführen zu können.
Wir sitzen hier in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt ist das besonders stiefmütterlich behandelt. Das Thema höre ich aus verschiedenen Richtungen. Sie hatten mal ein Projekt angestoßen, glaube ich, Herr Liemann, hier in Sachsen-Anhalt. Den Tag des Waldbodens. Leider pandemiebedingt wieder ausgefallen. Auch da Corona ein Grund dafür, dass es dem Wald schlechter geht, oder?
Ja und nein. Also der Tag des Waldbodens hat in der Tat stattgefunden und war aus unserer Sicht ein Erfolg, weil wir hatten, glaube ich, rund 60, wenn ich es noch recht erinnere, das ist ja alles so vor Pandemiezeiten, ist irgendwie wie aus einer anderen Zeit, Waldbesitzer da. Wir hatten auch Vertreter von Mule da. Wir hatten viele wissenschaftlichen Experten da, die eben insgesamt die drängendsten Fragen mit beantwortet haben. Welche Baumarten eignen sich? Auch welche Schäden kann ich noch zusätzlich dem Wald anfügen, wenn ich beispielsweise jetzt Holz aus dem Wald schleppen muss, Totholz oder krankes Holz, dabei wieder die von den Wegen abgehe und nochmal dazu führe, dass der Waldboden durch Auffahren beeinträchtigt wird. Also der Tag des Waldbodens hat funktioniert und wir haben auch immer wieder Waldbesitzer, die in Sachsen-Anhalt sich dem annehmen und tatsächlich ihre Wälder kalken lassen, da auch zum Teil auf unsere Dienstleistungen zurückgreifen, denn wir haben ja Forstdienstleister, die beispielsweise den Boden schon beproben können. Aber es fehlt leider wieder mal an Kapazitäten auch bei der Umsetzung des Ganzen im administrativen oder im behördlichen Bereich, als auch schlicht von der Budgetierung. Da sind zu wenig Gelder eingestellt.
Was bedeutet das, wenn der Boden zu sauer ist für die Bäume? Die Wurzeln wachsen nicht tief genug, wenn ich richtig in Erinnerung das habe. Und die Bäume sind nicht so standfest dadurch, können natürlich nicht so sehr Wurzeln ausbilden und dann mit Nährstoffen versorgt werden. Ist das richtig erklärt, so in der Kürze? Vielleicht können Sie es noch mal kurz für den Laien erklären.
Das ist richtig so. Durch Bodenversauerung entstehen im Boden toxische Stoffe. Es wird toxisches Aluminium freigesetzt, freie Aluminiumionen. Und die Wurzeln sterben, die Feinwurzeln sterben zum Teil ab oder können auch nicht in hinreichendem Ausmaß Nährstoffe und Wasser aufnehmen. Und sie ziehen sich aus dem Mineralboden, in dem das Aluminium entsteht, zurück in den Oberboden und liegen dann zum Teil nur noch in der Humusauflage. Und es ist einsichtig, dass an der Bodenoberfläche die Austrocknung des Bodens am stärksten greift und damit Trockenschäden sich besonders stark auswirken. Das heißt, der Wald wird dadurch stabilisiert, wenn ich durch Kalkung die Wurzeln anrege, wieder in tiefere Bodenzonen zu wachsen und dort Nährstoffe und Wasser erschließen zu können.
Ist das auch ein Grund dafür, dass es jetzt so viele Sturmwürfe gab, dass die nicht so standfest sind, die Bäume?
Das ist eine Langfristfolge dann. Also Wurzeln wachsen ja zuerst als ganz, ganz feine Wurzeln, die der Wasser- und Nährstoffaufnahme dienen im Boden und fangen dann an, dicker zu werden und bilden dann nach und nach das Skelett. Wurzelsystem, das der Stabilisierung der Bäume, der mechanischen Stabilisierung der Bäume dient.
Jetzt sind wir ja in einer Phase, wo viel Geld in die Hand genommen wird, 500 Millionen, Herr Dr. Liemann hat es gesagt, vom Bund allein für Wiederaufforstungsmaßnahmen, für die Rettung des Waldes, der in einem so schlechten Zustand ist wie noch nie zuvor, heißt es ja an vielen Stellen. Das ist also herausgeschmissenes Geld, mehr oder weniger, Herr Liemann. Sie sind unter anderem dafür da, für den Waldbodenschutz zu sorgen und dafür zu werben. Jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, wo wir viele Kahlflächen haben, wäre es ja wahrscheinlich auch einfacher, das zu machen, oder?
Also natürlich werben wir dafür und ich komme immer mit meinem Beispiel der drei kleinen Schweinchen. Also das Haus, das vom Sturm umgeweht werden kann, weil es zu schlecht gebaut war, das muss man natürlich dann wieder aufbauen. Aber das Haus, das richtig aus Stein gemacht war, das steht entsprechend. Das heißt also umgesetzt auf den Wald, wer in den Schutz seines Bestandes oder in den Schutz seiner Bestände investiert hat durch eben Maßnahmen wie Kalkungen, der hat auch weniger Schäden, schlicht und ergreifend, ja, und der hat auch weniger Kosten. Deswegen sagen wir, im Umkehrschluss muss es auch wirklich jetzt möglich sein, diesen Teil der Gelder des Klöcknerfonds dafür zu verwenden, um eben weiter in den Beschutz der Bestände zu investieren und nicht nur wieder aufzuforsten und nicht nur wieder Baumarten anzupflanzen, wo Freiflächen entstanden sind. Also uns geht es ganz klar darum, hier wirklich den Schutz der Bestände, und wir haben ja noch über 90%, die in einem Zustand sind, dass man sagen kann, wenn wir jetzt agieren, dann können wir auch dementsprechend das Bild wieder gerade rücken, hier jetzt zu investieren, anstatt immer nur in Schadensaufhebung Geld in zu investieren. Und einen Aspekt, den wir noch gar nicht diskutiert haben, erhöhte Waldbrandgefahr plus noch mehr Ausstoß von CO2, die dann kontraproduktiv sind, was das Thema Klimaschutz angeht.
Ja, Liemann, Sie sind IG Waldbodenschutz. Welche Angebote machen Sie denn den Waldbesitzenden durch alle Besitzformen als Interessengemeinschaft? Was können Sie als Multiplikator da leisten?
Also ganz als erstes, wie schon ganz am Anfang gesagt, sehen wir uns natürlich als Stimme, um wirklich auf das Thema aufmerksam zu machen. Sie haben den Tag des Waldbodens erwähnt. Wir haben jetzt unlängst auch wieder in der Allgemeinen Forstzeitschrift nochmal einen großen Artikel veröffentlicht unter der Federführung von Herrn Dr. von Wilpert. Das ist das eine, die Stimme. Das andere ist eben wirklich auch praktische Hilfe zu leisten. Das heißt, wir haben die Forstdienstleister bei uns, die im Zweifelsfall zu jedem interessierten Waldbesitzer kommen können und einfach mal in den Boden reinschauen, im wahrsten Sinne, ob denn wieder der Säuregehalt ist, ob da eine Kalkungs- oder eine Bedürftigkeit besteht. Wir können dann gucken, ob das insgesamt vielleicht in einem Gebiet ist, das schon in dem Bundesland vorgesehen ist, dass man sagt, jawohl, wir haben das bereits gesehen, dass wir hier was tun müssen und dementsprechend dann wirklich auch das zu starten, dass man den Förderantrag stellt etc. und dann letztendlich auch die Maßnahme umsetzt. Und zum Thema Stimme noch einen Nachsatz, weil Sie auch von Sachsen-Anhalt gesprochen haben. Aus meiner Sicht, die Privatwaldbesitzer tun weiterhin ihr Möglichstes, um hier wirklich auch ihre Wälder zu schützen. Wir fragen uns immer, was machen die jeweiligen Landeswälder? Wo ist die Vorbildfunktion jeweils im Landeswald? Und gerade in Sachsen-Anhalt, müssen wir leider auch sagen, ist seit Jahren, fast ein Jahrzehnt, nichts mehr gemacht worden, nicht eine Maßnahme im Landeswald mehr gemacht worden.
Das sind also keine besonders guten Aussichten, wenn Sie das sagen für Sachsen-Anhalt. Herr von Wilpert, vielen Dank für Ihre Erklärung. Herr Liemand, auch vielen Dank für Ihre Erklärung. Es war schön, Sie im Gespräch zu haben zum Thema Waldbodenschutz. Und alle, die wir durch den Wald laufen, gucken vielleicht demnächst nicht mehr nur nach oben oder geradeaus, sondern auch mal nach unten. Denn da gibt es auch einiges zu tun, was die Waldrettung und die Stabilisierung des Waldes angeht. Ja, das war Klaus von Wilpert von der Uni Freiburg, Forstwissenschaftler, der ist da Privatdozent, und Frank Liemand, der Sprecher der Interessengemeinschaft Waldbodenschutz, zu finden unter der Adresse www.waldbodenschutz, wenn man sich darüber noch weiter informieren möchte. Apropos Waldbodenschutz, jetzt war ja auch gerade Tag des Waldes am 21. März. Normalerweise finden an diesem Tag, zumindest hier bei uns in der Region, Aufforstungsprojekte statt. Die gab es Corona-bedingt weniger. Zumindest ist das mein Wissen. Oder hast du solche Aktionen auf dem Schirm gehabt?
Ja, eigentlich war wirklich wenig los diesbezüglich. Mir kommt da nur der Gänsefurter Klimawald in den Sinn. Zum Jahresende ist da westlich von Schierke im Harz wurden rund 2000 Bäume auf etwa 7500 Quadratmetern gepflanzt. Das war eine Aktion des Gänsefurter Schlossbrunnens, also des Herstellers dieses Wässerchens, und zusammen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die Firma hatte damals eine Zeit lang für jede Kiste Wasser 10 Cent gespendet, und auf diese Weise kamen dann 10.000 Euro raus. Für die wurden dann Bäume gekauft und gepflanzt. Das kann man auch sehen, wenn man also westlich von Schierke unterwegs ist. Da steht ein großes Schild, eine Riesenbank ist da aufgestellt, also wirklich so 1,50 Meter hoch. Da mit Beinebaumeln kann man sich dann da draufsetzen. Da steht dann dran Gänsefurter Klimawald. Wir werden sehen, was daraus wird. Ansonsten ist nicht viel passiert. Jedenfalls weiß ich von nicht allzu vielen Dingen. Ich weiß aber, dass viele Kommunen und auch Vereine so in den Startlöchern stehen und Schulen, die wollen alle, wenn es dann die Lage erlaubt, wenn also wegen Corona und auch das Wetter vielleicht stimmen, wollen die also solche Aktionen durchführen. Harzgerode, Wernigerode, das sind ja alles gebeutelte Städte hier im Harz, was Wald, also die Waldbesitz haben und also ihren Wald wieder aufforsten wollen. Die wollen alle Aktionen durchführen, aber im Moment ist das nicht in Sicht. Aber wir haben ja auch noch den Tag des Baumes Ende April. Vielleicht wäre das ja auch ein Anlass für Leute, die einen Anlass für sowas brauchen. Kann man sich ja nochmal erkundigen. Auch der Nationalpark macht manchmal solche Pflanzaktionen. Macht auch Spaß, damit zu machen.
Ja, das glaube ich. Die Waldbesitzer, da erwähnen wir jetzt mal kurz, dass dieser Podcast natürlich vom Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalt präsentiert wird. Die Waldbesitzer sind momentan so ein bisschen allein auf weiter Flur, muss man sagen, müssen sich also auf ihren Betrieb verlassen, weil natürlich diese Aktionen eher spärlich in der Gemeinschaft gerade zu machen sind. Du hast es gerade gesagt. Und digital, so wie ja gerade alles digital geht, die Arbeitswelt sich ins Digitale verlegt, das geht im Wald natürlich nicht. Ja, aber das Waldwissen, zumindest das kann man digital sammeln. Und das hat die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Waldeigentümer getan. Und am 21. März, also am Tag des Waldes, ein sogenanntes Waldwiki gestartet.
Ja, und was das soll, das wollten wir jetzt von Markus von Willert wissen, dass der bei der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände dieses Waldwiki betreut. Und du hast mit ihm gesprochen, Marco, ne?
Ja, natürlich. Und auch das wieder Corona-konform per Konferenzschaltung. Ab geht's. Sie haben mit Start 21. März, Tag des Waldes, ein Waldwiki gestartet. Ein eine digitale Sammlung von Waldwissen. Herr von Willert, erklären Sie uns mal kurz, was es damit auf sich hat.
Hintergrund des Waldwikis ist, dass ein großer Bedarf im Wald herrscht nach Wissen, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das heißt, wir haben einen großen Wandel im Wald und somit müssen Waldeigentümer immer die neuesten Informationen erhalten können. Zum einen von Seiten der Forschung, aber auch untereinander im Austausch. Das heißt, es geht darum, Wissen breit verfügbar zu machen, sodass Waldeigentümer zu jeder Zeit und auch ortsunabhängig, deswegen sind wir ein großer Freund der Online-Idee, Möglichkeiten haben, sich zu informieren. So. Und dieses Waldwiki hat viele Funktionen. Die Kernfunktion ist eben ein Wikipedia, wo gemeinschaftlich Artikel verfasst werden können, aber auch gepflegt und erweitert werden können. Dann gibt es aber auch ein Diskussionsforum für den schnellen Austausch, Diskussionen, Fragen, Antworten. Und ganz besonders ein Meldesystem auch noch, was es ermöglicht, dass Waldschäden früh gemeldet werden können von Waldeigentümern, was dazu beiträgt, dass man ein verbessertes Frühwarnsystem im Wald hat vor dem Hintergrund der Trockenjahre. 2018, 2019 war es ganz extrem, ist das wichtig, dass man frühzeitig bundesweit entdecken kann, wo bilden sich Schwerpunkte aus von Waldschäden.
Vielleicht schieben wir noch dazwischen, wo man dieses Waldwiki denn findet. Ist gar nicht schwer. www.wald-wiki.de. Das ist die neue Adresse, damit auch jeder Waldbesitzer das finden kann. Sind denn nur Waldbesitzer Ihre Zielgruppe? An wen wendet sich genau Ihr Wiki?
Also Waldeigentümer stehen natürlich im Zentrum der Nutzergruppe. Wir sind aber auch offen und freuen uns über Waldinteressierte, die sich informieren möchten. Das können beispielsweise auch Schüler sein, die Artikel suchen zu Waldthemen, weil sie im Biologie-Leistungskurs irgendetwas machen. Also wir wünschen uns explizit natürlich auch, dass das eine Wirkung hat in Richtung der Gesellschaft und die Leute, die sich mit Wald auseinandersetzen und dafür interessieren. Und das ist glücklicherweise ein großer Teil der Gesellschaft, dass diese auch verbesserte Möglichkeiten haben, zentral an Informationen über den Wald zu gelangen. Eine andere wichtige Zielgruppe ist der sogenannte organisierte Waldbesitz. Das heißt, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, das sind meistens in Vereinsstrukturen organisierte Waldeigentümer, die halt sich gemeinschaftlich um die Pflege und den Erhalt und die Nutzung des Waldes kümmern. Und da besteht auch ein großer Bedarf an Informationen, weil die ganz besondere Herausforderungen natürlich haben vor dem Hintergrund des sich wandelnden Klimas und der Probleme, die das gerade im Wald hervorbringt.
Das ein Wiki, ich kenne das natürlich von Wikipedia und die meisten Nutzer des Internets werden das auch kennen, ist ja so ein wachsendes, lebendes Objekt. Wie sieht es denn mit Ihrem Waldwiki aus? Sie stehen noch am Anfang der Entwicklung. Findet man da schon was?
Das ist immer so ein Henne-Ei-Dilemma, was man hat bei partizipativen Lösungen. Das ist auch bei Marktplätzen so. Was ist zuerst da, der Verkäufer oder der Käufer? Hier ist es auch so, dass die Inhalte natürlich aus der Nutzer-Community heraus wachsen. Um das aber zu befeuern, haben wir schon eine Startbefüllung sozusagen aus dem Projekt in das Wiki eingepflegt. Das hat insbesondere der Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalt, unser Projektpartner, und auch der Waldbesitzerverband Niedersachsen übernommen, dass dort erste Inhalte zu finden sind, auch fachlich korrekte Inhalte zu finden sind, die jetzt sozusagen als Basis dienen, um darauf aufzubauen. Das heißt, das Wiki ist nicht nackt. Und wir stellen nicht nur die Infrastruktur bereit für diesen Austausch, sondern haben auch schon dafür gesorgt, dass erste Inhalte zur Verfügung stehen. Im Forum, da ist es auch genau das gleiche Thema, versuchen wir gerade auch durch erste Nutzer zu generieren, die dort sozusagen Fragen stellen und antworten und stimulieren das auch, indem wir aktiv Experten oder auch Autoren, Waldbesitzer ansprechen, um dort aktiv zu werden. Das heißt, man muss am Anfang sehr viel die Werbetrommel rühren. Deswegen freue ich mich auch sehr über diese Gelegenheit, hier darüber zu sprechen, dass man, sag mal, Startenergie in dieses System reinsteckt, damit es das Rad ans Laufen beginnt.
Wie viele sind denn schon mit dabei? Sie haben gesagt, der Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalt ist mit in der Startgruppe sozusagen. Das freut uns natürlich, denn dieser Podcast wird ja auch vom Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalt präsentiert. Wer kann mitmachen? Kann das jeder, der bei Ihnen Mitglied ist oder auch darüber hinaus?
Das kann jeder mitmachen. Also wir haben auch andere Verbände beispielsweise angesprochen und darum gebeten, dass die in ihren Landesverbänden, also das haben wir auf Bundesebene getan, dass ihre Landesverbände informieren. Das sind zum Beispiel der Bund Deutscher Forstleute oder die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Da gibt es sehr viele Verbände neben den Waldbesitzerverbänden, die dort eingeladen sind, explizit mitzumachen, weil sie über viel Forstwissen verfügen. Wir als Bundesverband, also AGDW, die Waldeigentümer als Bundesverband, werben natürlich in allen 14 Landesverbänden um Teilnahme und auch Meldung von Autoren, Experten, um dort mitzuwirken. Aber in dem Projektverbund explizit, das ist ja ein Fördervorhaben des Waldklimafonds, ist der Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, zudem noch das Fraunhofer-Institut als wissenschaftlicher Partner und die Forschungsanstalt in Baden-Württemberg. So, das ist so dieser enge Projektverbund, der sozusagen vor dem Start des Waldwikis schon eng zusammengearbeitet hat. Und jetzt gehen wir in jede Richtung und möchten alle Waldbesitzerverbände aller Länder, aber auch darüber hinaus andere Verbände zum Mitwirken anregen. Aber auch jeder andere, der auf das Waldwiki kommt, also Sie auch gerne. Ja, wenn Sie das Waldwiki besuchen, sind Sie herzlich eingeladen, sich als Autor zu melden. Ich will damit sagen, wir haben, das ist keine exklusive Veranstaltung für Waldbesitzerverbände. Ja, auch wenn die natürlich im Zentrum viele Möglichkeiten haben, dort aktiv zu werden und auch wir eng im Austausch mit diesen stehen.
Wir leben in einer Zeit der großen Digitalisierung. Ist das jetzt eine neue Idee oder wie lange haben Sie daran gearbeitet, dass so ein Waldwiki entstehen kann?
Wir haben damit Ende 2015 angefangen. Da ist viel zu beachten, da ist viel Konzeption nötig. Da sind auch viel technische Dinge zu lösen. Wir haben auf einer Doku-Wiki-Plattform aufgebaut. Das ist eine Open-Source-Lösung, die von einer Community von Entwicklern entwickelt wurde, um da auch Kosten in der Entwicklung zu sparen. Das hat natürlich aber dann auch viele Anpassungen nötig gemacht, um das für das Thema Wald erstmal zu spezialisieren und dann auch diese Sonderfunktionen wie das erwähnte Meldesystem oder das Diskussionsforum oder was auch immer zu integrieren. Das heißt, es ist am Ende ein relativ komplexes System geworden, wo wir uns freuen, dass das so stabil läuft. Ja, es ging auch viel um die Inhalte, es ging um konzeptionelle Dinge. Was brauchen die Waldeigentümer? Was wünschen sie sich? Also da ist viel Arbeit nötig, bevor man dann mit so einem System ans Netz geht. So, und das Allgemeine, was man so bei Online-Lösungen sagt, ist, Online-Lösungen sind nie fertig. Das heißt, wir können uns jetzt nicht ausruhen und sagen, wir haben das Waldwiki ans Netz gebracht, sondern jetzt fängt die Arbeit faktisch erst an. Jetzt sammeln wir Erfahrungen im Live-Betrieb. Jetzt geht es darum, das Waldwiki bekannt zu machen, das so zu optimieren, dass es auch per Suchmaschine ganz einfach gefunden werden kann. Das ist in heutiger Zeit natürlich der Kanal Nummer 1, über Google gefunden zu werden. Und da es da einige Webpages draußen im Netz gibt, ist das halt die große Kunst. Ja. Ein Waldwiki in diesem Sinne gab es noch nicht. Deswegen ist es genau das, was wir hier gerade leisten möchten. Ein wirklich auf den Bedarf des Waldes oder Waldeigentümern und der neuen Herausforderungen im Wald zurechtgeschnittenes Wikipedia. Ja. Also nicht so allgemein wie das unser großes Vorbild Wikipedia, sondern wirklich spezialisiert auf den Bedarf des Waldeigentümers und des Waldinteressierten.
Das Waldwiki ist noch sehr jung, ein paar Tage gerade online. Haben Sie vielleicht schon erste Rückmeldungen bekommen, wie das bei den Menschen ankommt?
Wir haben bis jetzt nur positives Feedback bekommen, sehr viel Interesse. Wir haben auch glücklicherweise ein schönes Pressefeedback bekommen und konnten das in dieser Weise bekannt machen. Momentan stehen wir mit Autoren, die sich gemeldet haben, bei uns in Kontakt und coachen diese auch durch den Prozess, wie man da Autor wird. Das muss man manchmal erstmal erklären. Da arbeiten wir auch daran, das so intuitiv wie möglich zu gestalten. Aber wir haben in dem Projekt die Möglichkeit gerade, dass wir die Leute an die Hand nehmen auch und denen da Einführungen geben. Das ist das Schöne, weil wir das personell momentan leisten können. Und genau, wir kriegen ein positives Feedback. Leute freuen sich über die Möglichkeit und wir haben Autoren, die sich melden und mit denen stehen wir gerade in engem Kontakt, um genau das, was Sie eben erwähnten, nämlich erste Inhalte, das Ganze lebendig zu machen, um das zu fördern. Das ist momentan unser großer Fokus. Leute, die schreiben, Leute, die aktiv sind, Leute, die sich beteiligen.
Das wäre natürlich gut, wenn dann auch ein paar Podcast-Hörer da mitmachen. Vielen Dank, Herr von Willert, für diese Informationen zum Waldwiki. Damit jeder es weiß, nochmal die Internetadresse www.wald-wiki.de. Drauf gucken und nutzen am besten das Waldwiki. Danke Ihnen, Herr von Willert.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, das war's wieder mal. Und voll mit Infos der Landfunk-Podcast. Anregungen und Fragen jederzeit an landfunk@podometer.de. Gerne willkommen, wie gesagt, Fragen, Anregungen, Diskussionsbeiträge. Und wir verabschieden uns nun. Wir, das sind Carsten Reuß
und Marco Litzenberg. Und ich sage auch bis bald, bis zur nächsten Folge. Auch da ist schon einiges im Köcher. Ein ganz wichtiger Punkt wird leider nicht funktionieren. Welcher das ist, das verraten wir erst in der nächsten Folge. Und eigentlich redet man ja nicht über das, was nicht funktioniert. Aber in dem Fall kann man, glaube ich, mal darüber reden. Bis zur nächsten Folge. Ein bisschen Spannung muss ja aufgebaut werden. Cliffhanger sozusagen. Carsten, mach's gut. Danke, dass du mit dabei warst wieder.
Danke auch, Marco. Bis zum nächsten Mal. Und versprochen, es wird eher sein. Schneller gehen.
Ja, hoffentlich. Ja, das muss es. Bis dahin. Tschüss.